Britpod Crime, England's mystery crime stories.
In his pocket was a 5.5-inch long knife. When Percy and Edith were alone, he rushed from the shadows to eliminate the ultimate source of his jealousy.
Der grausame Mordfall, den ich für heute recherchiert habe, lieber Alex, ist einer, der die Engländer bis in die Gegenwart beschäftigt. Erst vor 2 Jahren gab es wieder eine Petition an die Justiz, das Urteil im Nachhinein zu revidieren. Und das, obwohl es um ein Verbrechen geht, das bereits 1923 stattfand. Ein Mord aus Leidenschaft.
Na, da bin ich gespannt, denn ein Verbrechen aus Leidenschaft, in Frankreich nannte man das ja früher so schön crime passionnel, wurde in manchen Ländern gar nicht bestraft.
Ja, in Großbritannien schon, denn hier ging es um eine junge Frau, die etwas Provokantes gewagt hatte. Aber dazu später. Beginnen wir erstmal mit den Fakten. Es geht um Edith Jessie Thompson, geboren 1893. 1920, als das Drama beginnt, ist sie 27 Jahre alt und lebt in London. Edith arbeitet als leitende Angestellte in einer Hutmacherei und verdient ausgezeichnet. Und das so kurz nach dem Ersten Weltkrieg.
Klar, auch London hatte ja im Krieg sehr gelitten. Die Stadt war voller Waisen und Witwen. Da hatten es die Frauen auch nicht gerade leicht.
Gut erkannt, denn dieser Punkt spielt tatsächlich eine große Rolle bei dem Fall. Da erscheint eine junge Frau in der Öffentlichkeit, über die die vielen kriegsgeschädigten Menschen später lesen werden, was für ein selbstbestimmtes und ja auch lockeres Leben sie geführt hatte. Andere Frauen hatten Mühe, überhaupt durchs Leben zu kommen. Insofern geht es hier tatsächlich auch um Doppelmoral. Aber zurück zum Fall. Edith Thompson hatte 1915 den Expedienten Percy Thompson geheiratet. Die beiden kannten sich schon lange. Trotzdem war es keine wirkliche Liebesheirat. Edith hatte die Hochzeit sogar kurzfristig absagen wollen, doch dann siegte die Gewöhnung und sie traten vor den Traualtar. Was der Bräutigam nicht ahnte, als selbstbewusste Frau war Edith entschlossen, sich nicht zum Anhängsel ihres Mannes degradieren zu lassen.
Und so handelte sie dann auch?
Das wird uns der Historiker Paul Brodie gleich erzählen.
The couple bought a house at Kensington Gardens in Ilford, Essex.
Das Paar kaufte ein Haus in Ilford, Essex. Edith verdiente mehr als ihr Mann und finanzierte das Haus zu mehr als der Hälfte mit. Edith ging gerne aus, in London schicke Hotels zum Tanzen, in die West End Theater oder in Restaurants.
And while she would rather be at London's finest hotels and dance halls, she settled for the more demure atmosphere of West End theaters and restaurants. She was thoroughly modern. Casting aside restrictions in favor of her own rules.
Sie machte ihre eigenen Regeln. Dazu gehörte ein Lover, 8 Jahre jünger als sie. Denn für Edith war die Ehe eine Enttäuschung.
And Percy's marriage was for Edith something of a disappointment.
Aber wer ist dieser Liebhaber?
Der 18-jährige Frederick Bywater, genannt Freddy. Seit seinem 13. Lebensjahr ist er Seemann bei der Handelsmarine. In England fing man ja damals früh an. Edith und er kennen sich schon seit der Schulzeit. Auch Ediths Schwester Avis ist in Frederick verliebt. Die beiden ziehen oft zusammen durch die Lokale. Dadurch gibt es eine Verbindung zwischen den Familien. Ahnungslos findet auch Ediths Ehemann Percy den jungen Seemann sehr sympathisch.
Both Edith and Percy fell into a fast friendship with the young man.
So sind nun beide mit dem jungen Mann befreundet. Percy hielt ihn für einen netten Schwager, falls er Ediths Schwester Avis heiraten würde. Daher lud er Avis und Freddy ein, Edith und ihn im Urlaub auf die Isle of Wight zu begleiten. Im Juni 1921 verbrachten die 4 eine Woche im Osborne House in Shanklin. In dieser Zeit begannen Edith und Freddy ihr Verhältnis, aus dem dann in London eine leidenschaftliche Affäre wurde.
By either his wife or Avis, both of whom were eager to spend more time with Freddy. In June 1921, the foursome spent a week at Osborne House in Shanklin. During their vacation, Edith and Freddy began a secret relationship that quickly developed into a passionate affair by the time they had all returned to London. His budding relationship with Avis ended, and in June, on the day of his 19th birthday, he became the Thompson's lodger.
Freddy trennte sich von Avis und zog an seinem 19. Geburtstag als Untermieter ins Haus der Thompsons ein. Edith hatte ihren Mann davon überzeugt, Freddy ein Zimmer zu überlassen. Nun verbringen Edith und ihr Liebhaber viel Zeit miteinander. Edith nimmt für ihren neuen Beau heimlich eine Woche frei, verlässt zum Schein morgens das Haus, um danach wieder in Freddys Bett zu landen.
After a month of sneaking off together, passing longing glances and avoiding Percy, the pair had become less than discreet.
Nach einem Monat bemerkt Percy Ediths wachsende Abneigung und Freddy spricht nicht mehr davon, ein neues Schiff finden zu müssen. Jetzt bestimmt Edith sein Leben. Der Verdacht des Ehemanns erwacht. In einem Streit wirft er Edith gegen einen Tisch und untersagt Freddy, Edith zu helfen. Doch die Verliebten treffen sich während des Sommers weiterhin.
So did his anger. It culminated in him throwing Edith into a table, with Freddy coming to her defense and being told to move out for his interference. Despite this, the lovers continued to meet regularly for the rest of the summer. When they weren't together, the pair wrote letters to each other constantly.
Pausenlos schreiben sie sich Briefe. Im September heuert Freddy auf einem Passagierschiff nach Morea an. Percy Thompson glaubt irrtümlich, dass die Affäre seiner Frau nun beendet ist, bevor sie physisch werden kann.
He had succeeded in stopping the affair before it became physical.
Aber die Affäre ist nicht wirklich zu Ende, oder? Vermutlich wartet Edith nur, bis Freddy wiederkommt.
Nicht nur das. Edith entpuppt sich weiterhin als begeisterte Briefeschreiberin. Geschickt sorgt sie dafür, dass in jedem Hafen ein neuer Brief auf Freddy wartet. Ihre literarische Fantasie kennt keine Grenzen. Freimütig schildert sie ihrem Lover ihre Orgasmen, was später bei Gericht dazu führt, dass diese Briefe unter Verschluss bleiben, und sie malt sich aus, wie ihr Ehemann sterben könnte.
Oh Gott, und das in der strengen edwardianischen Zeit. Wie viele Briefe gab's denn?
Insgesamt 70. Ende Oktober 1921 kehrt Freddys Schiff nach England zurück. Sofort schickt er ein Mitbringsel in Ediths Hutfirma Carlton & Pryor, ein Paket Seide. Die völlig verknallte Edith versteht das Zeichen, lässt sich sofort ein Kleid daraus nähen und verabredet sich mit Freddy für den 3. November.
Natürlich trägt sie dabei wohl das Seidenkleid.
Ja, nicht nur das. Sie wird übermütig. Das Gericht nennt ihr Verhalten später schamlos. Wie lange hat sie auf Freddys Gesellschaft verzichten müssen? Sie ist total verliebt. An diesem Tag ist ihr alles egal. Sie sieht nur Freddy und schlendert mit ihm in aller Öffentlichkeit Arm in Arm durch London.
Sag bloß, auch ihr Ehemann entdeckt sie dabei.
Ja, du weißt doch, Alex, wenn im Leben etwas schief geht, dann geht's richtig schief. Ja, Percy Thompson sieht die beiden am Bahnhof. Abends macht der Edith eine Szene und wird gewalttätig. Am nächsten Tag warnt Edith Freddy durch ein Telegramm. Wir müssen jetzt vorsichtiger sein. Doch ihre Sehnsucht nach ihm wird nicht weniger und sie trifft Freddy weiterhin heimlich.
Aber irgendwann muss doch das Versteckspiel für einen 18-Jährigen sehr schwierig geworden sein. Er war jung und unabhängig und sie immerhin 8 Jahre älter.
Tatsächlich hat er das Spiel satt. So taucht er eines Abends bei den Thompsons zu Hause auf. Er bittet Percy Thompson, sich von Edith scheiden zu lassen. Und was tut der Ehemann? Er bleibt friedlich. Die Scheidung will er aber nicht einwilligen. Doch er verspricht, Edith künftig nicht mehr zu schlagen und sie besser zu behandeln.
Was für ein Zynismus. Und wie beleidigend auch für eine selbstbewusste junge Frau wie Edith.
Die Situation spitzt sich weiter zu. Edith wird von Freddy schwanger, verliert das Baby aber im Januar 1922. Sie treffen sich weiterhin. Ständig suchen sie sich neue Verstecke für ihre Liebestreffen. Edith wird erneut schwanger. Diesmal lässt sie eine Abtreibung vornehmen. Ab September 1922 zeigt sie plötzlich Eifersucht auf andere Frauen, denen Freddy begegnet ist, darunter eine Australierin in Sydney. Freddy wiederum wird immer eifersüchtiger auf Ediths Ehemann. Und so schreibt ihm Edith diesen einen Satz, der sie später an den Galgen bringen wird. Sei ruhig eifersüchtig, so sehr, dass du irgendetwas Verzweifeltes tust.
Wahnsinn, und das wird der Auslöser für die Tat.
Ja, man weiß es nicht. Denn genau genommen beginnt der Abend des 3. Oktober 1922 mit einem Zufall. Freddy Bywaters weiß, dass Ediths Ehemann gedroht hat, die Affäre in ihrer Firma bekannt zu machen, was Edith ziemlich ruiniert hätte. Nur deshalb, um Percy zu beruhigen, trifft Edith sich in dieser Nacht nicht mit ihrem Lover. Stattdessen besucht sie mit Percy und dessen Eltern ein Theaterstück in London. Freddy wiederum streift in der Stadt herum.
Instead of heading into the station, he turned to the streets of Manor Park.
Er hält sich im Manor Park auf. In seiner Tasche befindet sich ein Messer mit Doppelklinge, 14 Zentimeter lang. Er sieht die Thompsons kommen und folgt den Vieren. Sobald Percy und Edith allein sind, zeigt Freddy sich. Es kommt zum Kampf. Edith fällt zu Boden, dann sticht Freddy aus Eifersucht auf Percy Thompson ein. Edith hält ihren blutüberströmten Mann, während Freddy aus dem Park flieht. Das Messer wirft er in einen Gully. Mit zwei Taxis fährt er nach Aldgate und Thornton Heath, dann läuft er zu Fuß zum Haus seiner Mutter. Dort geht er um 3 Uhr ins Bett und reinigt nicht mal den blutigen Mantel.
He hailed a cab to take him to Aldgate, then another to Thornton Heath, before walking the rest of the way to his mother's house in Upper Norwood. He reached the cottage at 3 a.m. and went to bed without even bothering to clean the blood off his coat. Percy Thompson was dead before the ambulance arrived.
Percy Thompson ist tot, noch bevor die Ambulanz eintrifft. Polizisten bringen die hysterische Edith nach Hause. Sie sagt aus, ihr Mann sei beim Heimweg an einer Art Anfall gestorben. Sie wirkt orientierungslos. Als man Percys Körper in der Gerichtsmedizin untersucht, wird der Mord offensichtlich.
Two attending police officers undressed Percy's body and quickly realized this was not an accident. What a murder. Edith was brought to the Ilford station for further questioning the next day. She remained steadfast in her story that she had seen no one else on the street and had no idea who could possibly wish Percy harm.
Am nächsten Tag verhört man Edith. Sie bleibt dabei, niemanden auf der Straße gesehen zu haben. Sie will nicht zugeben, dass sie den Mörder im dunklen Mantel und mit Hut kannte. Vielleicht wollte sie ihm auch Zeit zur Flucht verschaffen. Doch Freddy Bywaters wird schnell zum Hauptverdächtigen. Beim Verhör leugnet er die Tat. Er sei nur ein Freund von Edith, aber ja, sie hätten auch eine geheime Beziehung gehabt. Vom Mord an Percy habe er erst aus der Zeitung erfahren.
When he was brought in for questioning, he denied having any part in the murder. He told detectives that he was a long-time family friend of Edith's and had seen her on several occasions, some of which were kept secret from her husband because the two men had a falling out after Freddy confronted him about being violent with her. He claimed to have walked home after leaving the Graydons the night before and had only learned of Percy's murder when he saw the day's newspaper headlines. Edith corroborated his statement about their relationship, not knowing that Freddy himself was sitting in an interrogation room just down the hall.
Edith bestätigt die Beziehung, ahnungslos, dass er gerade im unteren Vernehmungsraum sitzt. Beim Weggehen sieht sie ihn durch ein Fenster und bricht zusammen. Dann ruft sie wörtlich aus, »Oh Gott, was kann ich tun? Warum hat er das gemacht? Ich wollte doch nicht, dass er das tut. Ich werde die Wahrheit sagen.« In den nächsten Tagen gesteht Edith, dass Freddy ihren Mann überfallen hat. Bei Waters sagt man, wenn er ein Geständnis ablege, werde Edith entlassen. Also gestand er und betonte, dass Edith nichts damit zu tun hatte.
Edith would be allowed to return home. With this, he readily confessed to killing Percy Thompson, but insisted that Edith had absolutely no hand in the planning or execution of the murder. He claimed he acted in self-defense after an argument with Percy turned violent.
Nach einem Streit mit Percy habe er sich nur verteidigt. Trotz des Geständnisses wurde Edith Thompson nicht entlassen. Am 5. Oktober wurde das Paar wegen Mordes an Percy Thompson angeklagt. Zu sagen, dass dieser Fall einen medialen Sturm entfacht habe, wäre noch untertrieben. Der Fall einer gut verdienenden Frau, die mehr als ein Jahr lang eine verbotene Beziehung gehabt hatte, deren Ende ein schrecklicher Mord war, das fesselte die Menschen. Bei Ediths und Freddys erstem Erscheinen vor Gericht warteten mehr als 2000 Menschen auf der Straße, um diese griechische Tragödie mitzuerleben.
She was an older, married woman who had eschewed society's expectations and taken a younger man as her lover.
Jetzt war das Liebespaar berühmt. Er jung, gut aussehend und Edith ergeben. Sie etwas älter und verheiratet. Eine Frau, die die Erwartungen der Gesellschaft nicht erfüllt und sich einen jungen Lover genommen hatte. Während des Prozesses stellten sich die Menschen nachts nach reservierten Plätzen an, um diese dann morgens zu verkaufen. Der Fall erinnerte an das alte Rom, wo die Christen den Löwen vorgeworfen wurden. Madame Tussaud wollte das Paar sogar als Horrorfiguren ausstellen. Die Beweise gegen Bywaters waren stark. Er hatte gestanden. Man hatte seinen blutigen Mantel und das blutige Messer aus dem Gully. Am Ende sprachen die Geschworenen ihr Urteil in nur 8 Minuten. Ediths Beteiligung am Mord war schwerer zu beweisen. Bywaters hatte beschworen, dass sie nicht eingeweiht war. Er hätte mit Percy nur über die Scheidung sprechen wollen und dann die Nerven verloren, als Percy ihn angriff. Als Seemann habe er immer ein Messer bei sich getragen. Und sein nachlässiges Verhalten nach der Tat beweise doch, dass das Paar die Tat nicht geplant hatte.
His sloppy behavior after the murder certainly suggests that this was not a ruse concocted by the couple with any amount of forethought. In the end, it was Edith's correspondence that sealed her fate.
Am Ende wurde Ediths Schicksal durch ihre Briefe besiegelt. 70 Briefe vom November 1921 bis September 1922. Die Briefe bewiesen die intime Beziehung zwischen ihr und Freddy. Darin fantasiert Edith von Glasscherben, die sie Percy ins Essen geben will, oder wie sie seinen Tee vergiftet.
They contained startling mentions of grinding glass light bulbs into shards before feeding them to Percy, poisoning his tea and her wish that he was dead.
Unglaublich. Also steht auch Edith plötzlich als Mörderin da? Das ist die Doppelmoral, die du vorhin meintest, oder?
Mehr noch, Alex. Edith erscheint den Leuten sogar als die eigentliche Mörderin, die ihren armen jungen Lover zum Töten verführt hat. In der Öffentlichkeit bekommt er die Sympathie, nur nicht sie. Edith hatte alles gehabt, Geld, Haus, Ehemann und hat es für einen Mord verspielt. Das war zu dieser Zeit auch sozial brisant.
Und wann wurde das Urteil gesprochen? Das war ja sicher ein großer Prozess.
Die Jury fällte ihr Urteil am 11. Dezember 1922. Beide wurden zum Tod durch den Strang verurteilt. Frette rief aus, das Urteil ist falsch, diese Frau ist unschuldig. Doch das half nicht mehr. Der Hass der Bevölkerung auf Edith Thompson war so groß, dass 1 Million Menschen eine Petition für die Freilassung Frederick Bywaters unterschrieben. Für Edith aber kämpfte niemand, obwohl sie die Waffe niemals in der Hand gehalten hatte.
Wie furchtbar. Das war ja wie bei der Hexenverbrennung.
Tja, offenbar hat sich die Menschheit nicht viel weiterentwickelt. Am 9. Januar 1923 wurde Edith Thompson im Gefängnis Holloway zum Galgen geführt. Genauso wie Freddie Bywaters im Pentonville Prison. Um 9 Uhr morgens wurden sie zur selben Zeit gehängt.
Und wussten die Familien wenigstens, wo sich dann die Gräber der beiden Toten befanden?
Nein, auch hier blieben die Gerichte unerbittlich. Erst in unserer Zeit, im Jahr 2023, gelang es durch eine Petition, dass die sterblichen Überreste von Edith und ihrer Mutter in einem Grab zusammengeführt wurden. Das schreckliche Drama um Leidenschaft, Eifersucht und gnadenloses gesellschaftliches Vorurteil hatte so wenigstens einen kleinen menschlichen Schlusspunkt gefunden.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.